Deswegen habe ich auch gesagt, es gab Momente, die dann irgendwann, ich weiß nicht, nach 6 Jahren bei mir stattgefunden haben, dass ich nicht mehr wollte. Ich habe mir buchstäblich den Autounfall gewünscht, weil ich mich nicht aus dieser Situation befreien konnte.
Wenn man so, Sarah, auf dich nochmal oder auf deine persönliche Geschichte zurückguckt, was würdest du aus heutiger Sicht mit 34 der 15-jährigen Sarah vielleicht mit auf den Weg geben?
Nimm deine Sachen und geh und komm nie wieder zurück. Du hast ein so wunderschönes Leben vor dir. Ich weiß, dass du dir das gerade nicht vorstellen kannst, aber es gibt ein danach. Und du wirst irgendwann zurückblicken und denken, warum bin ich nicht schon früher gegangen? Hab keine Angst, sondern geh.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Gästin ist Musikerin, Moderatorin und Unternehmerin und mit ihrem Mann Echo Fresh hat sie einen gemeinsamen Podcast, Fresh Family, und sie sagt über sich selbst, sie ist Überlebende von häuslicher Gewalt. Und genau um dieses Thema geht es in dieser Folge heute. Fast alle 2 Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Jede Stunde werden mehr als 14 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt und beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner eine Frau zu töten. So steht es in einem aktuellen Bericht vom Bundesinnenministerium. 8 Jahre lang war meine heutige Gästin selbst in ihrer Beziehung Opfer körperlicher und psychischer Gewalt. Als es losging, war sie 15 Jahre alt und hatte Gedanken wie: Entweder bringt er mich irgendwann um oder ich tue es selbst. Wie sie es daraus geschafft hat und warum es ihr heute so wichtig ist, immer und immer wieder öffentlich darüber zu reden, darüber spreche ich heute mit Sarah Bohrer.
Hi.
Ich freue mich sehr, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
Total gerne. Es ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema, über das man viel öfter reden sollte in der Öffentlichkeit. Und das tust du und schön, dass du das auch heute hier tust. Sarah, bevor wir mit deiner persönlichen Geschichte und auch eben mit diesem Thema starten wir in diesem Podcast wie immer mit der Frage: Fenster oder Gang? Wo sitzt du eigentlich lieber?
Definitiv Fenster. Muss
Warum?
alles im Blick haben.
Das heißt, wenn du irgendwo sitzt, möchtest du gern einfach rausgucken, weil am Gang könnte man ja auch irgendwie alles im Blick haben, was so passiert zumindest.
Ja, aber ich habe gerne einfach die Welt vor mir und auch die Außenwelt. Deswegen bevorzuge ich immer wirklich ein Fenster. Es ist irgendwie, ja, es ist schön, es ist beruhigend für mich und ja, man erlebt Neues.
Ist es für dich vielleicht aber auch ein bisschen sinnbildlich, wenn wir auf das Thema häusliche Gewalt gucken, für dich vielleicht auch immer der Blick nach draußen, raus aus einer Art Gefängnis, aus der man irgendwie nicht raus konnte?
Eine Möglichkeit, genau, eine Option, immer die Wahl zu haben. Hatte ich sehr oft in meinem Leben nicht. Und das hat sich bei mir auch so entwickelt, dass ich auch immer, auch jetzt noch mehr alle Möglichkeiten tatsächlich immer offen halte. Hört sich blöd an, aber ist halt wie so ein Fluchtweg auch einfach, ne?
Sag mal, wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, wo fängt denn für dich persönlich häusliche Gewalt an? Ist es nur der Schlag? Sind es die Schläge, die Ohrfeige? Oder setzt häusliche Gewalt eigentlich schon viel früher an?
Ja, also für mich definitiv setzt häusliche Gewalt an, alleine wenn dein Partner dir eigentlich vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast, weil das ist ja ein Eingriff in dein eigenes Leben und es ist ja auch das Wegnehmen von deiner Selbstbestimmtheit, ja. Also ich glaube, dass das vielen gar nicht bewusst ist. Vielen Frauen, auch mit denen ich gesprochen habe, die mir dann gesagt haben, na ja, ich bin ja nicht im Krankenhaus gelandet oder er hat mich doch nur geschubst oder er hat mich ja nur kontrolliert. Und da muss ich ganz klar sagen, häusliche Gewalt fängt mit Worten an und auch einfach mit Freiheitsberaubung.
Wann hat es bei dir angefangen? Was war so der Moment für dich, wo du in dieser Beziehung damals gemerkt hast, ah, irgendwas, irgendwie entwickelt sich hier eine ungute Dynamik?
Ich muss dazu sagen, wenn ich wirklich so mit meinen heutigen 34 Jahren darauf zurückblicke, hätte es mir sehr schnell klar werden müssen damals, weil ich war relativ jung. Bin auch mit so einer Art von Naivität einfach da dran gegangen. Ich meine, es war meine erste Beziehung, ja.
Die erste große Liebe.
Ja, ne, man ist aufgeregt, man lässt vielleicht auch mehr zu, als wenn man die zweite oder dritte Beziehung hätte. Und mir war gar nicht bewusst, dass diese Eifersucht, die sich da schon sehr schnell kristallisiert hat, in so eine toxische Eifersucht entwickelt hat. Und hätte es bewusst sein müssen, als es dann anfing mit, naja, also den Rock würde ich jetzt nicht anziehen, ne? Oder findest du eigentlich den Lipgloss schön? Also das sind so feine Nuancen, die mir jetzt ganz klar das Zeichen gegeben hätten, okay, da läuft definitiv was falsch, weil warum sollte mein Partner mir das sagen? Ne? Aber es war mir nicht bewusst.
Es war quasi so der Anfang, so ein bisschen, ne? der den Stein hat quasi ins Rollen gebracht. Aber du warst dann schon auch Opfer von wirklich physischer Gewalt auch, oder?
Also mit 15 gab es eine Schlüsselsituation, die in seinem Kinderzimmer tatsächlich noch stattgefunden hat. Also es ist auch eine ganz verrückte Situation, wenn man darüber nachdenkt, dass unten die Eltern sitzen und das eventuell hätten mitbekommen müssen. Und ich kann dir nicht mehr genau sagen, was der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen ist, warum das so ausgeartet ist, weil die Gründe habe ich nie verstanden, wenn ich ehrlich bin. Es hat sich aber sehr hochgeschaukelt und in dieser Situation habe ich meine erste Backpfeife bekommen. Und ehrlich gesagt habe ich reagiert eigentlich ganz gut. Ich bin rausgelaufen, bin dann aber wieder zurück, weil er sich entschuldigt hat, weil er mir geschrieben hat, hey, tut mir leid, sorry, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist in dieser Situation. Und mein Reflex war halt, okay, es ist dieses eine Mal gewesen, was, glaube ich, bei vielen Frauen der Fall ist. Das Problem ist, wenn du dieses eine Mal aber überschritten hast, kommt das zweite Mal und das wird immer heftiger, das zweite Mal.
Und ist es auch nicht ganz häufig so, wenn wir von häuslicher Gewalt sprechen oder Frauen, Menschen, Opfer von häuslicher Gewalt werden, sie dann auch die Schuld und den Fehler quasi bei sich suchen? War das bei dir auch so?
Ja, das ist halt wirklich wie so eine Art Prozess. Ne? Also du kommst mit diesen Menschen zusammen und auch diese Beziehung beginnt immer mit Liebe. Man verliebt sich, man findet sein Gegenüber toll und hat auch die ganz normale Kennenlernphase, wo du ja gar keine Anzeichen meistens davon hast. Das ist bei den Beziehungen verschieden. Die kann 3 Monate dauern, kann aber auch 2 Wochen dauern, je nachdem. Und du wirst zugeschüttet mit Liebe. Wirklich, das ist ja dieses Love-Bombing, ja. Der bringt dir alles, der macht dir ständig Komplimente. Und wenn dann einmal der Moment ist, wo eine Grenze überschritten wird, wie bei mir mit der Kontrolle, denkst du dir ja dann in dem Moment, naja, okay, der macht das halt, weil er mich liebt. Und das hat er mir auch immer gesagt. Alle Menschen waren immer schlecht, er wollte mich immer beschützen vor diesen Menschen. Egal, ob es meine eigene Familie war, Freunde oder der Beruf beispielsweise oder die Schule. Und da steckt halt wirklich eine Art von es ist Manipulation. Und das ist Isolation von deinen gesellschaftlichen Strukturen und auch von deinen Werten.
Von dir selbst auch als Persönlichkeit.
Genau. Ne? Und das macht er bewusst. Das ist ein Konzept, was dahinter passiert. Er will, dass du irgendwann denkst, dass du schuld bist. Auch wenn das Glas falsch steht, sagt er dir, naja, warum stellst denn du da hin? Du weißt doch, dass ich das da nicht haben will. Und das alleine ist ein Grund für so einen Menschen. Das heißt, mit dir passieren psychologisch tatsächlich so viele Dinge und ich beschreibe das immer zwischen Himmel und Hölle, weil es war so, nach einer langen Phase von Glück kam die Phase, wo es schlimm gewesen ist, es war die Hölle für mich. Alleine morgens, wenn er die Türklinke aufgemacht hat, wusste ich, ob der Tag gut oder schlecht wird. Lernst...
Furchtbar. Also total. Du musst doch permanent mit Angst und in so einer Hab-Acht-Stellung quasi durch den Alltag gehen, weil du jederzeit denkst, jetzt oder heute könnte es wieder soweit sein, oder?
Und das Schlimme ist, du kannst dich noch so gut darauf vorbereiten und alles richtig machen. Du machst am Ende des Tages gar nichts für diesen Menschen richtig. Das war immer mein Gedanke. Ich bin morgens aufgestanden und habe mir überlegt, okay, wie gehe ich jetzt ins Badezimmer? Was ziehe ich jetzt an, damit ihn bloß nichts aufregt? Ja? Und auch wenn ich manchmal nur mir den Kaffee anders gemacht habe, war das für ihn schon ein Grund zu hinterfragen, ja, aber Moment, du trinkst den Kaffee doch normalerweise immer schwarz. Warum machst du heute dir Milch rein? Also das muss man sich mal überlegen. Du durftest als Mensch nicht mehr Mensch sein, sondern du warst einfach nur ein Produkt von ihm. Das sollte genauso funktionieren, wie er das möchte. Und das Fatale ist, jeder hat ja Reflexe oder Prozesse, die einfach so natürlich passieren, wie der Kaffee, der Cappuccino, da steckte ja nichts hinter, aber für ihn steckte etwas dahinter. Das heißt, diesen Kampf hätte ich nie gewinnen können. Es war nicht möglich.
Krass. Und sag mal, ist denn aber in deinem Umfeld das nie jemandem aufgefallen in all diesen, also wir reden ja von 8 Jahren, also ist da nie jemandem irgendwie in der Familie, im Freundeskreis aufgefallen, wie schlecht es dir in dieser Beziehung geht?
Ich hatte keine Freunde. Ich hatte kaum Menschen, mit denen ich irgendwie Kontakt hatte. Und wenn, waren es Menschen, die seine Freunde gewesen sind, die seine Familie gewesen sind. Ich habe mich dazu entwickelt, ein Meister oder eine Meisterin zu werden, in Sachen zu verstecken und auch immer diese Hülle darzustellen, dass es mir gut geht. Dieses typische Bild von einer lächelnden Frau, die eigentlich total am Heulen innerlich ist, die passt zu mir in dieser Zeit. Also ich musste immer perfekt sein, nicht nur zu Hause, sondern auch draußen und immer diesen Schein bewahren, dass es mir ja gut geht. Weil wer hätte denn mich verstehen können? Ich habe das ja selber nie verstanden, was mir passiert. Ich wusste innerlich, klar, da stimmt was nicht. Und deswegen habe ich auch gesagt, es gab Momente, die dann irgendwann, ich weiß nicht, nach 6 Jahren bei mir stattgefunden haben, dass ich nicht mehr wollte. Ich habe mir buchstäblich den Autounfall gewünscht, weil ich mich nicht aus dieser Situation befreien konnte.
Es ist immer so dieses, wenn man wirklich also lebensmüde wird, ne? Ja. Also nicht lebensmüde im Sinne von, ne, man macht irgendwie Dinge, die gefährlich sind, sondern dieses wirklich dieses, ich kann dieses Leben nicht mehr führen, weil es mich so viel Kraft kostet und ich mich selber daraus irgendwie nicht befreien kann, ne?
Ja.
Musstest du denn nur dein Inneres verstecken quasi oder waren das auch äußerliche Dinge von, ich nenne jetzt mal die Sonnenbrille, glaube ich, als Klassiker, wenn wir irgendwie von häuslicher Gewalt und blauen Flecken oder so reden. War das bei dir auch so
der Fall? Ja, am Anfang war es so, also ich hatte schon mal ein blaues Auge. Ich hatte auch mal, es gibt auch eine Situation, da sind wir auf dem Weg zu einer Party gewesen und er hatte mich im Auto, ich will nicht sagen ungünstig, weil es war schon bewusst so attackiert, dass ich Nasenbluten bekommen hatte. Mhm. So, das kannst du ja nicht innerhalb von Sekunden irgendwie wegmachen und eigentlich steht schon der Gast sozusagen vor dem Auto und will dich herzlich begrüßen und alles, ne? Also diese Situationen gab es schon. Ich hatte auch mal Make-up benutzt, um irgendetwas wegzumachen. Aber er ist natürlich auch schlau gewesen. Das heißt, er wusste natürlich dann auch, wo man Sachen nicht sieht. Ne? Und dadurch, dass ich ja nie offene Kleidung tragen durfte, war das natürlich dann einfach.
Gab es für dich irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt kann ich das nicht mehr oder jetzt habe ich vielleicht auch die Kraft oder kann die Kraft aufbringen zu gehen?
Bei mir hat das sehr, sehr lange gedauert. Ich durfte ja von seiner Seite aus am liebsten keine Ausbildung machen, keinen Beruf machen, weil das ja alles irgendwie ein Potenzial, sage ich jetzt mal, hätte von, ich könnte ja einfach gehen oder ich könnte jemand anders kennenlernen in seinem Kosmos oder ich hätte gesehen, dass die Welt doch nicht so ist, wie er sie mir gemacht hat. Das hat sehr lange gedauert, bis ich dann geschafft habe, Ausbildung und Beruf zu machen und dann das Studium. Und je älter ich wurde.
Du bist gelernte Wirtschaftsinformatikerin, glaube ich, oder?
Ja, genau. Ja. Und je mehr ich aus dieser Bubble rausgekommen bin, einmal aus dieser finanziellen Abhängigkeit, aber auch einfach zu sehen, wie junge Menschen miteinander reden und zwischenmenschliche Beziehungen haben. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe ja immer nur die eine Seite gesehen. Und da hat sich bei mir was aufgetan. Ich habe gemerkt, dass dieses Leben, was ich geführt habe oder zu dem Zeitpunkt führte, das darf nicht mein Ende sein. Mhm. Ich will nicht mit 50 da sitzen und sagen, ja, also ich habe nur für diesen Menschen gelebt und alles getan, dass er glücklich ist. Und dann halt, weiß ich nicht, was mir hätte noch passiert, was mir noch passieren würde. Und ich hatte in dem Studium wirklich eine sehr gute Freundin, die das alles mitbekommen hat. Dieses ständige, ich muss jetzt ans Telefon gehen und in der Uni laufen lassen, damit er sieht, dass ich in der Uni bin. Oder dass er dann einfach aufgetaucht ist und geguckt hat, ob ich wirklich nicht bei irgendwem stehe, sondern genau an dem Ort in der Pause, wo ich ihm gesagt habe, wo ich stehe, wo ich vorher noch ein Bild schicken musste. Also sie hat das alles irgendwann mitbekommen und hat mir dann letztendlich gesagt, du Sarah, das ist nicht normal, ne? Das weißt du. Und das war bei mir so ein wirklich so ein Klickmoment von jemandem, das zu hören, der mir in dem Moment sehr nah war. Und dann hat es aber noch sehr lange gedauert, bis ich gegangen bin. Also mindestens ein Jahr, bis der Punkt gekommen ist, wo ich so gestärkt gewesen bin und mir gedacht habe, ey, ich habe es doch verdient, glücklich zu sein. Und so schlimm, wie er mir immer gesagt hat, du bist ein schlechter Mensch, du bist hässlich, du, egal, du kannst so viel lernen, wie viel du willst, du wirst sowieso nicht weiterkommen. Das habe ich halt gemerkt, dass es nicht stimmt, weil ich diese Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekommen habe. Die wollten mit mir befreundet sein, die wollten mit mir Zeit verbringen. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich bin ja gar nicht so schlecht. Und das war für mich der Moment sozusagen, anzufangen umzudenken. Und es gab eine Nacht- und Nebelaktion, wo ich nach Hause gekommen bin. Und man, ich hatte schon so ein komisches Gefühl, weil man weiß ja nie, was einen so erwartet, ne? Und bin aus der Dusche rausgekommen und er hatte mich wieder beschimpft. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich nehme meine ganzen Sachen und gehe. Und er hat mich wirklich währenddessen ausgelacht. Weil er kannte das ja schon, dass ich gehe und dass ich nach 2 Tagen wieder zurückkomme.
Das ist öfter passiert.
Ja, schon in, okay. Das ist öfter passiert. Und ich bin aber nicht zurückgekommen. Und mir war, als ich im Auto saß, war mir bewusst, dass ich auch nie wieder zurückgehen werde. Und ich sag dir, das waren die 2 wunderschönsten Wochen meines Lebens danach, weil ich kann mich wirklich an Situationen erinnern, wo ich das erste Mal in einem Auto gefahren bin und die Musik gehört habe, die ich wollte. Ohne, dass da irgendwas hintersteckt, ohne, dass ich irgendjemanden provozieren will, sondern ich konnte einfach ich sein. Ich habe durchgeatmet. Und dann nach 3 Wochen fing ja dann bei mir das Stalking an, was natürlich nochmal eine ganz andere Facette dann gezeigt hat von ihm. Ja, und auch wirklich mitunter auch die schwerste Zeit für mich gewesen ist, wenn ich ehrlich bin.
Also dann tatsächlich mit irgendwie Auflauern und Telefonterror oder wie sieht dann Stalking quasi aus?
Ja, also bei mir fing das eher dann auch so schleichend an. Er ist mal vor die Türe gefahren. Ich habe ja die erste Zeit in meinem Elternhaus noch gewohnt. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, weißt du, wie er mich trotz dessen, dass ich entfernt und getrennt von ihm gewesen bin, wenn er bestimmte Knöpfe drückt, dann bin ich in das alte Muster gefallen. Es gab eine Situation, dass er vor der Türe stand, mich angerufen hat und ich bin wie erschrocken an dieses Telefon gegangen und er sagte mir, mach das Licht an und aus, damit ich sehe, ob du zu Hause bist. Und ich habe das gemacht.
Krass.
Es war wie so, ich kann
man spult das einfach. Ja, es ist ja ein Überlebensmechanismus genau, für dich auch gewesen.
Es ist so, ich kann es dir gar nicht mal rational erklären für mich heute in meiner Situation, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe es gemacht. Und mir ist es dann auch klar geworden, nachdem ich aufgelegt habe, so scheiße, warum hast du das gemacht? Du hast ihm ja jetzt wieder dieses Momentum gegeben, dass er diese Kontrolle über mich hat. Mhm. Und es hat sich dann dazu hin entwickelt. Ich bin dann ausgezogen, hatte eine Sutterer-Wohnung, wo er dann immer aufgelauert hat. Er hat wirklich so mit Ohr an der Scheibe gehangen, um zu hören, was ich alles sage. Ich dachte teilweise schon, ich werde verrückt, weil er mir dann SMS geschrieben hat, was ich dann gerade am Telefon mit meiner Freundin erzählt habe. Ich war aber froh, dass Gott sei Dank...
Was für eine gruselige Vorstellung.
Ja. Ich war froh, dass die Nachbarn das mitbekommen haben, weil natürlich hast du dann immer die Aussage gegen Aussage. Ich habe mir geschworen, ab dem Moment nach der Trennung, dass ich alles zur Anzeige bringe und dass ich alles dokumentiere. Und das habe ich gemacht. Und das war letztendlich dann für mich die Rettung, nach fast 3 Jahren vor Gericht zu stehen mit ihm, ne? Und das alles zu erzählen.
Ist das auch etwas, was du auf jeden Fall und definitiv jedem Menschen Opfer häuslicher Gewalt raten würdest, alles zu dokumentieren und festzuhalten, um eben genau das Beweise zu haben, falls es zu so einem Gerichtsprozess kommt?
Also ich rate immer Frauen, wenn ihr die Möglichkeit habt, schreibt ein Tagebuch, schreibt das ins Handy, was euch passiert ist. Natürlich auch dokumentieren mit Fotos, wenn körperliche Gewalt stattgefunden hat. Einfach, um auch sich selber das so ein bisschen von der Seele zu reden. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig, weil ich weiß, dass man meistens niemanden hat, mit dem man offen irgendwie darüber reden kann. Deswegen redet mit euch selber. Ja, schreibt es auf für euch und natürlich auch mit dem Aspekt, dass man das für später benutzen kann. Aus der heutigen Sicht ärgere ich mich, dass ich ihn nie angezeigt habe in der Beziehung, was vor allen Dingen die körperliche Gewalt angeht. Andererseits muss ich natürlich...
Aus Angst und Selbstschutz aber doch
genau.
Auch, oder?
Andererseits, genau, muss ich sagen, dass ich das verstehen kann, meinem alten Ich gegenüber, aber auch den Frauen, die sagen, ich habe Angst davor. Weil dafür sind leider die Strukturen, um einer Frau zu helfen, noch nicht da, wo wir sie halt haben müssten, damit wir voll und ganz fallen lassen können in das System und dass wir uns sicher fühlen. Mhm. Ne?
Sag mal, wenn man dir zuhört, Sarah, und deine Geschichte hört, dann wird's, ne, also du weißt das, ich bin selbst betroffen auch von häuslicher Gewalt, deswegen gehen mir natürlich solche Erzählungen nochmal besonders nah. Ich glaube aber auch, dass es vielen anderen Menschen, die das hören, solche Geschichten sehr nahe gehen können. Wenn du das aber so erzählst, dann wirkst du natürlich, klar, das liegt Jahre zurück, aber du wirkst sehr gesettelt und sehr reflektiert und du erzählst das wie so eine Geschichte. Glaubst du, dass das manchmal auch so eine Art Selbstschutz für dich ist, um das nicht immer wieder so nah an dich ranlassen zu müssen?
Definitiv. Ich meine, es hat ultra lange gedauert, fast 10 Jahre, bis ich überhaupt darüber angefangen habe zu sprechen. Und all die Jahre habe ich mich nie mit dem Thema befasst. Also ich habe das in eine Schublade gesteckt, um mich selber zu schützen. Irgendwann kam halt bei mir der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt dazu was sagen, weil ich selber betroffen bin. Und trotzdem auch in diesen Prozessen, auch nach Interviews oder auch wenn ich mit Frauen rede oder im Frauenhaus, ist es natürlich eine Art von Selbstschutz, die ich für mich erlernt habe, um natürlich meine Geschichte weiterzubringen und auch das zu nehmen, damit beispielsweise eine Betroffene auch mit mir sitzen kann und die eigene Geschichte erzählt, dass sie natürlich so eine Art von Vertrauen mir gegenüber hat, weil ich ehemalige Betroffene bin. Mhm. Aber na trotzdem macht man so eine Art von Distanz für sich selber, das ist ganz klar. Und deswegen rede ich auch so rational darüber.
Mhm. Was aber ja auch, was ja auch manchmal helfen kann, glaube ich. Also ich glaube, es ist total wichtig, das zu thematisieren in der Öffentlichkeit und auch zu sagen, das ist das Problem und so sieht es aus und das benennen. Und ja, trotzdem auch eben sich und auch alle anderen davor zu schützen, ne? Weil auch natürlich solche Erzählungen traumatisch sein können, auch für andere Menschen. Du, in diesem Sommer sind Zahlen veröffentlicht worden. Mhm. Fast 250.000 Frauen waren im letzten Jahr Opfer von häuslicher Gewalt. Und das sind 8,5% mehr gewesen, also Dunkelziffer sowieso deutlich höher, aber 8,5% mehr gewesen als im Jahr davor. Kannst du oder hast du ein Gefühl, woran das liegen könnte? Mhm. Glaubst du, dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit gerückt worden ist und sich Frauen vielleicht deswegen mehr trauen, diese Dinge zur Anzeige zu bringen oder das auch öffentlich zu machen?
Ich glaube, zum einen ja, das Thema ist mehr in die Öffentlichkeit gerückt und die Leute sind ein bisschen sensibilisiert. Das heißt, je mehr Frauen natürlich als ehemalige Betroffene sprechen, desto mehr Frauen, die gerade in so einer Situation sind, fühlen sich abgeholt und trauen sich. Das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass wir durch die Zeit, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, so eine Art von Aggressivität einfach herrscht und dass das jetzt einfach alles gerade rauskommt und das sind halt dann die Leidtragenden, nämlich die Frauen, die mit diesen Männern in einer Wohnung leben, das darf man nicht vergessen. Da spielen wirtschaftliche Gründe, aber auch ökonomische Gründe eine Rolle, aber letztendlich glaube ich, dass das Thema sich einfach so entwickelt hat und das ist zum einen gut, ne, dass wir jetzt sehen, die Zahlen sind höher geworden. Mhm. Zum anderen ist es aber auch erschreckend, weil wir natürlich nicht, also das ist, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel, viel höher, weil Frauen einfach nicht anzeigen aus Angst und auch Unfälle vielleicht einfach als Unfälle deklariert werden, was sie aber eigentlich gar nicht sind.
Stimmt, das ist tatsächlich irgendwie, also klar ist das Thema mehr in die Öffentlichkeit gerückt, aber gleichzeitig so ein krasser Anstieg von Zahlen ist ja erschreckend und macht ja irgendwie auch Angst, weil on top, das sind jetzt die Zahlen der Frauen, weil Frauen häufiger von häuslicher Gewalt betroffen sind, aber es gibt ja eben auch Männer, die ja auch noch dazukommen on top. Kann man sagen, also weil ich meine, du beschäftigst dich sehr mit diesem Thema, bist ja auch, man kann schon sagen, aktivistisch auch unterwegs, ne? Kann man irgendwie sagen, welche Frauen besonders von häuslicher Gewalt betroffen sind oder ist es einfach ein Querschnitt unserer Gesellschaft?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass jede Frau von häuslicher Gewalt betroffen sein kann. Es spielt keine Rolle, welchen Beruf man hat, welchen finanziellen Status oder auch welche Nationalität. Es passiert überall. Es passiert der Frau vom Chefarzt, es passiert der Frau vom, weiß ich nicht, vom Maler. Es gibt einfach nicht das typische Opfer in dem Sinne. Man kann vielleicht sich dazu bewegen zu sagen, es gibt den typischen Täter aufgrund von bestimmten Eigenschaften, Verhaltenseigenschaften, aber die sind auch unabhängig vom Beruf, von Nationalität, von, weiß ich nicht, Glaubensrichtung oder was auch immer. Spielt keine Rolle.
Das macht es halt so unberechenbar irgendwie auch tatsächlich, ne? Du hast in diesem Jahr auch einen Kurzfilm veröffentlicht, ein Filmprojekt, wo du an die Tatorte von häuslicher Gewalt quasi gefahren bist. Das klingt so heftig.
Also,
wie schaffst du das?
Ich habe mir überlegt, wie kann ich Menschen zeigen, dass diese Dinge überall und nebenan passieren. Und es ist wirklich sehr, sehr einschneidend, wenn du schön in den Park spazieren gehst und auf einmal dort Kerzen siehst. Also ich bleibe immer da stehen. Ich weiß aber, dass viele das nicht machen. Und ich wollte zeigen, dass diese schlimmen Dinge überall passieren. Weswegen ich dann auch mit dem Can, das ist ein guter Freund von uns, der aber auch immer unsere Videos macht, gesagt habe, pass auf, wir fahren jetzt durch ganz Deutschland und gucken einmal, wo diese Tatorte sind, um zu zeigen, dass die auch auf der Straße passieren und ob da wirklich noch Mahnmale stehen oder ob das alles schon weg ist. Und es war wirklich eine sehr bedrückende Reise, weil ich mich natürlich mit den Fällen im Vorfeld schon beschäftigt habe. Und es war so hart zu verstehen, dass ich dann in der Straße in Köln stand und einfach Passanten, Nachbarn angesprochen haben und die das nicht wussten. Und da habe ich mich gefragt, wie kann man das nicht mitbekommen? Ne? Also das ist gar kein Vorwurf den Menschen gegenüber, sondern einfach, warum machen wir das medial nicht so groß, dass jeder Mensch weiß, dass ein Haus weiter gerade vor einer Woche eine Frau ermordet wurde? Also das ist wirklich so ein Appell an die Medien, wie zum Beispiel Spanien das macht und Frankreich. Jeder Femizid wird in den Nachrichten gezeigt, beziehungsweise es wird erwähnt. Das haben wir hier alles nicht. Und ich fand es heftig, einfach an diesem Ort zu stehen und das noch einmal so ein bisschen mitzuerleben, weil ich natürlich auch, wie gesagt, mich die Fälle vorher angeschaut habe und einfach auch für mich selber erkannt habe, dass das nur ein Bruchteil von dem ist, was ich weiß und was ich rausgefunden habe.
Das ist schon echt Wahnsinn, was das ja auch mit einem macht, sich immer und immer wieder auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Hattest du eigentlich, also wenn wir auch eben über Femizid reden, geht es ja wirklich tatsächlich um den Mord an einer Frau. Hattest du auch manchmal Angst in deiner Beziehung damals zu denken, jetzt ist es soweit oder das könnte passieren als nächstes?
Ich hatte zum Schluss wirklich Angst davor und gerade in der Zeit vom Stalking, weil er mir das ja auch immer wieder angedroht hat. Ne? Und am Anfang war mir das gar nicht so bewusst, dass ich wirklich in Lebensgefahr stecke, ne? Weil du funktionierst ja trotzdem weiter. Ich hatte ja trotzdem meine Arbeit und mein Leben so, ne? Trotz der Trennung und trotz des Stalkings. Und ganz zum Schluss war es ja so, dass ein paar Tage vor der Gerichtsverhandlung, dass er mich ja wirklich in das Auto zerren wollte. Und da war mir bewusst, ich weiß nicht, was er mit mir gemacht hätte. Und es wäre wahrscheinlich nicht gut ausgegangen für mich. Also diese Angst war immer da. Es ist so unberechenbar gewesen, weil du das nie kontrollieren konntest, was passiert als nächstes. Wie schwer wird das Physische demnächst?
Ja, man ist immer, wirklich immer so in so einem Gefühl von Angst, ne? Weil man eben nie weiß, was als nächstes passieren kann, wie es weitergeht.
Dein Körper ist die ganze Zeit auf dem Notfallmodus. Du musst dich komplett vorbereiten auf jegliches, was passiert. Und ich merke das heute noch bei mir. Ich bin immer noch auf diesem Modus. Der ist schon ein bisschen runtergefahren, aber ich merke so, dass ich auf alles gewappnet bin. Wenn ich auf Reisen gehe, habe ich alles dabei. Das sind so Kleinigkeiten, die aber eine große Rolle durch diese Vergangenheit spielen. Ich bin immer vorbereitet. Ich habe alles irgendwie immer mit. Wenn ich im Flugzeug bin, sitze ich am Fenster, gucke, ob meine Schwimmweste unten drunter ist. Ich bereite mich immer vor auf das Schlimmste, was mir passieren kann. Und das ist sehr anstrengend.
Ja, du hast es gelernt, ne? Ja. Das war eben deine Überlebensstrategie tatsächlich, um irgendwie da durchzukommen, ne?
Natürlich. Und ich gehe meinem Mann immer auf den Sack mit, weil wenn er mir dann sagt, es ist alles okay, weiß ich, es ist nicht alles okay, weil ich das sofort fühle. Das hört sich blöd an, aber wenn du getrimmt bist, auf die Stimmungen von deinem Gegenüber in jeglicher Sekunde darauf zu achten, dann nimmst du das dein ganzes Leben einfach mit.
Das sind so diese Zwischentöne, die man lernt, gezwungenermaßen lernen, irgendwie zu hören. Ne? Du hast gerade schon die Nachbarn oder Menschen auf der Straße ja angesprochen. Ne? Ich weiß, dass bei meinem Freund ist es tatsächlich so, eine Nachbarin im Haus ist Opfer häuslicher Gewalt. Man hört das regelmäßig, dass die angeschrien wird, dass die auch geschlagen wird. Mich triggert das immer hart. Also ich bin in solchen Situationen immer eben selbst als jemand, der das erlebt hat,
in der Starre.
Sehr gelähmt, genau, in der Starre und kann da tatsächlich, ich persönlich, oft nichts machen. Mein Freund hat schon oft das Gespräch mit ihr gesucht, hat ihr immer wieder angeboten, auch ne, zu sagen, ist alles in Ordnung, brauchst du Hilfe? Wir bekommen das hier im Haus mit. Du kannst mit uns reden. Du als Betroffene, ist das das, was man tun kann und sollte als Nachbarn oder auch als Freunde vielleicht, Freundinnen? Oder was kann man tun, wenn man das mitbekommt?
Ich glaube, es ist wichtig, den Frauen das Gefühl zu geben, dass da jemand ist. Mhm. Und auch wenn du 20 und 30 Mal nachfragst, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht die Augen davor schließen, sondern dass wir diesen Menschen das Gefühl geben, dass sie eben nicht alleine sind und dass das Menschen mitbekommen. Und ich würde immer den Weg suchen, diese Person anzusprechen. Natürlich im besten Fall alleine, dass der Partner oder der Mann das nicht mitbekommt, weil das ist natürlich auch schwierig. Viele haben mich auch gefragt, naja, was ist denn mit den Freunden von deinem Ex-Partner gewesen? Warum hast du die nicht angesprochen? Ganz einfach.
Weil
er immer dabei war und weil ich nie wusste, wenn ich denen das sage, ob sie ihm das nicht erzählen. Und das ist eine Gefahrensituation. Das ist gefährlich. Im schlimmsten Fall zahlt die Frau mit dem Leben. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Man muss sehr sensibel daran an diese Sache gehen. Aber ich glaube, wenn jeder die Augen offen hält und so eine Nachbarin hat und das Gefühl gibt, okay, ich wohne jetzt unten drunter und du kannst immer zu mir kommen, dann gibt es dieser Person schon sehr, sehr viel Sicherheit.
Wäre es denn eine gute Möglichkeit oder Option, die Polizei zu rufen? Sollte man das tun?
Es ist halt schwierig, weil zum einen muss natürlich am besten die Frau die Polizei rufen. Trotzdem sage ich, wenn du eine Situation mitbekommst, wo ein Mensch in Gefahr ist, ganz klar, ruf die Polizei. Ja. Die Polizei geht nach oben und fragt, ob alles in Ordnung ist. Und sie wird wahrscheinlich zurückgeschickt wieder, die Polizei, aber trotzdem weiß die Frau, dass im schlimmsten Fall die Polizei kommt und dass jemand halt mitbekommt und der Mann, der Täter, weiß auch, dass er nicht unsichtbar ist.
Dass das Leute mitkriegen.
Dass das Leute mitbekommen, natürlich.
Und gleichzeitig habe ich irgendwie die Sorge, dass ich denke, das könnte das nochmal wieder mehr befeuern, ne? Dass ein Mann vielleicht dadurch natürlich nochmal mehr der Frau auch wieder die Schuld gibt und sie vielleicht, ne, also vielleicht nochmal wieder handgreiflicher, gewalttätiger wird.
Das ist ein großer Zwiespalt und da hast du vollkommen recht. Mhm. Ich denke mir halt immer, wenn ich so eine Situation, ich hatte auch mal eine Frau in einem Wohnhaus, ich denke mir dann halt immer, es ist besser, dann doch einmal die Polizei mehr zu rufen, weil ich natürlich nicht weiß, wie schlimm die Situation oben ist. Und vielleicht kann die Polizei dann das Leben retten. Das ist so diese Frage. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man Sichtbarkeit zeigt, dass Menschen da sind, die das mitbekommen.
Du hast in diesem Jahr eine Initiative gegründet, Hashtag die Nächste, mit ganz vielen anderen Frauen zusammen. Was wollt ihr bewirken für uns und unsere Gesellschaft?
Ja, der Zusammenschluss kam einfach aus der Thematik, dass wir alle ehemalige Betroffene sind und wir gesagt haben, es reicht. Wir wollen zeigen, dass es jeder Frau passieren kann, dass dieses Stigma, mit dem wir rumlaufen, dass wir das durchbrechen wollen. Und ganz klar, Das Thema häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Das geht jeden Menschen etwas an. Und jeder kann etwas dafür tun. Deswegen auch die Nächste. Es ist nicht nur die Nächste, die betroffen ist, sondern das ist auch die Nächste, die da rauskommt. Die Nächste, die etwas dagegen tun kann. Wir wollen es schaffen, dass Druck auf die Politik einfach ausgeübt wird. Wir planen für den Herbst jetzt gerade eine sehr, sehr große Aktion, auch im Zusammenschluss mit vielen anderen Organisationen, weil wir gesagt haben, es ist alles gut und schön, unsere Initiative, aber wir wollen solidarisch mit ganz, ganz vielen anderen ein großes Projekt schaffen und es versuchen, dass sich Gesetze ändern, dass die Gesellschaft sensibilisiert auf dieses Thema wird und dass wir endlich aufwachen. Ich meine, die Zahlen waren für mich nicht überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ich kannte ja vorher die anderen Zahlen. Und ich frage mich halt immer noch, was muss passieren?
Was muss noch passieren?
Was muss noch passieren? Wir sind in diesem Jahr bei fast über 100 Femiziden. Das sind Menschen, die ein Leben vor sich hatten. Es sind Kinder, die ein Leben vor sich hatten. Und ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass es nicht aufhört mit dem Schlag, mit der Trennung, mit dem Mord, mit dem Leben beenden, sondern die Generationen danach, die Menschen, die um einen herum sind, die sind davon betroffen. Und wir nehmen das alles mit in die nächste Generation. Und es ist für mich in meinem Kopf nicht verständlich. Ich kann es rational nicht erklären, warum nicht morgen einfach schon alles geändert wird. Woran liegt das, frage ich mich. Also Spanien, Frankreich, die kriegen das alle hin. Warum schaffen wir es nicht?
Also es sind tatsächlich, nur dass man es nochmal versteht, Gesetze, die eben quasi vor Gericht eben ausgelegt werden können als eben im Sinne des Täters oder?
Genau, also man muss sich das so vorstellen. Es gibt ja die Istanbul-Konvention, die 2015 sozusagen in Kraft getreten ist und die besagt, dass Deutschland dafür sorgen muss, dass jede Frau, Kind den Schutz in Deutschland genießen kann. Und gerade sind wir an dem Punkt, wo wir das nicht gewährleisten können, weil wir A, nicht genug Frauenhäuser haben. Also das heißt, Frauen trauen sich, aus dieser Beziehung zu gehen, wollen einen Frauenhausplatz haben und werden zurück in die Gewalt geschickt, weil Deutschland diese Kapazitäten nicht gewährleistet.
Das ist unvorstellbar.
Frauenhäuser sind nicht verstaatlicht. Das heißt, jedes Jahr bangen alle Frauenhäuser, ob sie überhaupt Gelder dafür bekommen. Es wird rein aus Spenden finanziert. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir leben in so einem zivilisierten Land, wo jeder die Möglichkeit hat, etwas zu schaffen. Aber wir schaffen es als Gesellschaft, nicht als Land, dass jede Frau den Schutz genießen darf. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass die Frau das Frauenhaus, diesen Platz, den Aufenthalt selber bezahlen muss. Das heißt, wenn du eine Frau bist, die aus einer Beziehung kommt, brutalen Beziehung, die nicht mal eigenes Geld in der Tasche hat, wo geht sie denn dann hin? Was sind denn ihre Möglichkeiten?
Es gibt keine.
Es gibt keine.
Oder wenige.
Ja. Ja. Das zweite ist Präventionsmöglichkeiten. Wir haben für alles Präventionskonzepte, für einen Banküberfall, für alles, aber nicht für häusliche Gewalt. Damit beschäftigt sich keiner. Und Prävention und auch Täterarbeit ist dafür wichtig, dass wir es schaffen, dass Gewalt nicht mehr stattfindet. Und das sind alles Dinge, die sich letztendlich zu einem Kreis schließen, auch Gesetze natürlich, ganz klar, auch viele Sorgerechtssachen, dass wenn eine Frau sich trennt von ihrem Peiniger, der wirklich nachweislich gewalttätig ist, hat der Vater trotzdem noch das Recht, das Kind zu sehen. Und es ist auch der Punkt, dass bei so vielen Situationen, wo das Kind dem Vater übergeben wird durch die Mutter, dass natürlich Gefahr für noch mehr Gewalt ist oder sogar für den Femizid. Es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo genau dann dieser Frauenmord passiert ist. Und das ist alles nicht geregelt. Das steht nirgendwo. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir brauchen finanzielle Ressourcen, um eine Koordinierungsstelle zu finden, dass es der Frau einfacher gemacht wird, dass sie zur Polizei geht. Und wenn sie dorthin geht, wird gleichzeitig ein Frauenhausplatz gesucht. Es wird sich darum gekümmert, dass die Kinder versorgt sind. Das haben wir alles nicht. Es ist auch keiner da, der die ganzen Zahlen aus den letzten Jahren aufarbeitet. Dieses Thema ist bei uns noch nicht gesetzt. Und das ärgert mich, wenn ich ehrlich bin. Also es macht mich wütend, weil ich jeden Tag dafür aufstehe und diese ganzen negativen Gedanken ins Bett mitnehme, in den Urlaub mitnehme, auch während ich mit meinem Kind spiele. Diese Gedanken sind immer da, dass ich versuchen möchte, den Frauen zu helfen. und es schafft uns auch, aber da sitzt dann da jemand, der das in der Hand hat und das nicht abändert. Und ich weiß nicht, ob wir jeden Tag auf die Straße gehen müssen, damit sich das endlich abändert, weil was ist denn da bitte dran so schwer? Ich verstehe das nicht. Mhm.
Es ist einfach scheiße viel zu tun und ein Thema, was offensichtlich völlig unter dem Radar von Politik, aber oft eben auch von Gesellschaft gesendet wird. Ne? Also ganz viel eben habe ich das Gefühl von Menschen, die davor ihre Augen verschließen und sagen, naja, also wen betrifft das denn schon? Ne?
Ja, ich kenne niemanden.
Genau.
Und das stimmt nicht. Wir kennen alle ein Opfer und wir kennen alle auch einen Täter. Mhm. Und das ist ja genau dieses Unverständnis, was ich habe, dass die Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft da ist, dass wir dieses Thema haben, anstatt dagegen anzugehen.
Es ist, du hast schon recht, es macht traurig, es macht wütend und manchmal ist es, glaube ich, auch gut, dass diese Emotionen bei Betroffenen wie dir da sind, weil das quasi die Kraft gibt, auch eben zu kämpfen, dafür zu kämpfen, dass sich da was ändert. Wenn man so, Sarah, auf dich nochmal oder auf deine persönliche Geschichte zurückguckt, was würdest du aus heutiger Sicht mit 34 der 15-jährigen Sarah vielleicht mit auf den Weg geben?
Nimm deine Sachen und geh und komm nie wieder zurück. Du hast ein so wunderschönes Leben vor dir. Ich weiß, dass du dir das gerade nicht vorstellen kannst, aber es gibt einen danach. Und du wirst irgendwann zurückblicken und denken, warum bin ich nicht schon früher gegangen? Hab keine Angst, sondern geh.
Sarah, vielen Dank für deinen Besuch, für deine Worte, für deine Arbeit und du weißt, dass mir das Thema sehr, sehr nahe geht und ich dachte, ich kann das, schaffe das ohne irgendwie Tränen und Emotionen und Gefühle irgendwie über die Bühne zu bringen, aber ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt wie dich, die diesen Mut haben und diese Kraft haben, wie du schon sagst, immer wieder mit diesem Thema aufzustehen und dafür zu kämpfen, dass sich was ändert. Ich habe diesen Mut noch nicht. Also ich bin betroffen. Ich weiß, was häusliche Gewalt mit Frauen macht, mit deren Kindern macht, mit ganzen Familien machen kann und weiß, wie wichtig dieses Thema ist und kann da, glaube ich, noch nicht so konkret wie du drüber reden, auch um andere Menschen zu schützen. Aber umso dankbarer bin ich, dass es Menschen gibt wie dich und für deine Arbeit. Tausend Dank.
Ich danke dir.
Danke.
Danke für das Gespräch. Oh, nicht weinen.
Darf ich dich drücken?
Ja, ich wollte gerade sagen. Nicht weinen, aber ich will auch weinen.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.